3, 2, 1, go!
Hey, Sinan, hat wunderbar funktioniert.
Ja,
so.
Also es hat schon deutlich schlechter funktioniert bei einem Gästen.
Stimmt, ja.
Sinan, bist du immer noch gesund?
Ich bin immer noch gesund, wobei gestern war ein Tag, ich hatte kurz schon, weißt du, so ganz kurz, ich war mittags sehr müde, hab mich so, ja, pass auf, so mittags, oh, irgendwie voll müde, hab mich mal, dachte, ich mach mal ein kurzes Nickerchen, ne, 2 Stunden später aufgewacht, heute Nacht auch irgendwie 9 Stunden gepennt, das sind ja meistens so Anzeichen, da ist irgendwas im Anflug, aber jetzt fühle ich mich wieder super, das heißt, vielleicht habe ich einfach nur ein bisschen viel Schlaf gebraucht.
Ja, 9 Stunden also. Schlafen hört sich echt Luxus an.
Also das, ja, aber ich war völlig fertig, also jetzt geht's mir mal wieder super.
Dein Leben hätte ich gerne.
Wir können da was aushandeln, das ist alles eine Frage des Geldes.
Ja, aber Sinan, lass uns nicht Zeit verschwenden, wir haben heute hochkarätige Gäste im Hause, in der Küche sozusagen. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Fahr mal die Intro-Musik ab und dann erzählen wir, wer die ist.
Alright.
Yo, 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 es ist Klangküchenzeit. Oh mein Gott.
Immer wieder super geil, diese Intro-Mucke.
Ja, wunderschön.
Ja, also heute bei uns in der Klangküche, unfassbar, aber war Jules und Sparks.
Yay.
Yay. Hallo.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen.
Danke, danke.
Wie geht's euch?
Super cool, dass es funktioniert hat. Ja,
ja, genau. Und ich habe jetzt gerade hier zugehört. Krass, also bei mir ging es gestern genauso und ich denke einigen anderen auch. Bei mir lag es aber, glaube ich, echt am Wetter. Ne? Gestern und vorgestern war hier so ein krasser Wetterwechsel. Und
ja, hier auch.
Bei mir ist dann so, also morgens merke ich das schon, ich wach auf und denke mir so, Alter, ich bin vom Laster überfahren worden. Ja. Obwohl nichts ist. Also,
ja, ne? Nix.
Genau,
ja.
Genau. Und dann ab und zu Kopfschmerzen auch und so Übelkeit und so. Aber jetzt ist es auch wieder weg, deshalb, also kann auch am Wetter so liegen.
Man muss kurz sagen, wo seid ihr? Welche Region?
Wir sind jetzt in Mannheim aktuell, Mannheim. Also Rhein-Neckar-Kreis ist das ja. Und ja, Julius wohnt in Heidelberg. Ich wohne hier, wir haben aber unseren Studioraum hier im Hafengebiet Mannheim.
Ah, okay, ja, also ein bisschen südlicher noch von Bonn und viel, viel, viel südlicher von Sebastian.
Genau, ich bin oben an der Nordseeküste.
Ah, Wahnsinn.
Schön, schön.
Ja, ich bin mal gespannt, ob die Leute im Sommer hier dann zum Urlaub alle hinkommen. wenn man nur innerhalb von Deutschland Urlaub verbringen kann, dann könnte sein, dass die hier ein bisschen zu mir kommen, ja.
Ja, ich klopfe dann unangekündigt an deiner Tür und huste. Hallo, kann ich hier Urlaub machen?
Staut sich dann da oben.
Ja, also schön, dass ihr da seid. Kurze Frage, wir müssen euch wahrscheinlich nicht die ganze Zeit jetzt Jules und Sparks nennen, sondern können wir euch vielleicht auch mit den richtigen Vornamen, die ihr denn da habt, ansprechen?
Ja, Julius, gerne.
Julius und Gregor.
Genau, Gregor, genau.
Und nochmal für alle, ich bin Julius.
Ja, und ich Gregor.
Okay, und Julius ist dann sowas wie Jules?
Könnte man so, ja, durchaus.
Und Gregor ist ein Spark?
Ja, das Sparks war mal ein anderer Künstlername, halt Scott Sparks. Manche erinnern sich noch, das war ja eine Call-Up am Anfang. Und da hatten wir noch andere Künstlernamen. Mhm. Und ja, dann ist das ja so ein bisschen permanent. Ein bisschen permanent ist gut, ja. Wir sind praktisch verheiratet, ne?
Das verflixte 7. Jahr habt ihr schon hinter euch.
Ich glaube, entweder es läuft gerade oder wir haben es schon hinter uns. Also es hat sich jetzt nicht so düster bemerkbar gemacht bisher. Toi, toi, toi.
Ja. Ich hab euch ja bei der MixCon auch, hab euren Vortrag da auch gehört. Und da habt ihr ja auch über euren Namen gesprochen, ne? Wo so ein bisschen dieses... am Anfang macht man sich dann nicht so viele Gedanken drüber. Jetzt im Nachhinein fragt man sich dann schon, war das so super optimal? Also ihr hattet das ja so erklärt, weil dieses Jules und Sparks, also das vom Klang her ist das cool, aber es ist natürlich ein bisschen kompliziert zu schreiben. Also wenn man es hört, weiß man eigentlich nicht, wie man es schreibt. Ne?
Ja, richtig.
Das, ja.
Und das hat wunderbare Früchte getragen. Also da gibt es die tollsten Schreibweisen, die uns da im Laufe dieser Karriere sozusagen entgegenflogen. Aber passt schon,
hey. Wie wissen jetzt, würdest du jetzt sagen, so rückblickend, ja, okay, war irgendwie kompliziert, aber egal, hat auch was gebracht? Oder würdest du sagen, wenn ihr es jetzt nochmal startet, dann machen wir einen anderen Namen?
Wahrscheinlich würden wir ein Wort oder ein bisschen was ganz Kurzes oder so ein Fantasiewort nehmen oder so. Aber ganz ehrlich, das ist nicht im Endeffekt das, worauf es wirklich ankommt, glaube ich. Und man kann ja immer sagen, hätte. Ich habe es ja bei der MixCon auch schon gesagt, Sunnery James und Ryan Marciano ist natürlich noch ein ganz anderes Level dann. Das war auch immer da unser Argument, wo wir gesagt haben, hey, komm, das ist irgendwie klar, Tiesto ist, da weiß irgendwie jeder und so.
Ja, aber das ist ja schon ein Unterschied.
Aber auch Avicii, und die haben ja alle so komische Schreibweisen mit zwei Punkte und zwei I, ja, und so weiter, ja.
Aber die mit den kurzen Namen haben es geschafft, ne? Also ein Hardwell, ein Tiesto und Avicii.
Touché.
Und die anderen Jungs da gerade, die du genannt hattest, die warten noch auf den Next.
Was ist dann mit Salvatore Garnacci?
Ja.
Oh, das ist, der braucht gar keinen Namen eigentlich.
Der läuft außer Konkurrenz.
Der steht,
ne?
Für sich.
Absolut, der steht für sich. Selbsterklärend. Ja. Da brauchst gar keinen Namen. Aber vielleicht kann einfach eure Community kann ja mal ein paar Alternativen vorschlagen.
Ja.
Also wir stehen zu unserem Namen auf jeden Fall. Und man natürlich jetzt nach so 7, 8 Jahren, es gibt auch gerade aus ökonomischer Sicht, also wenn man es jetzt so BWL-mäßig betrachten würde, das Ganze könnte man bestimmt rückwirkend einige Sachen optimieren. Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir das alles machen, ne? Also das ist halt, man macht ja die Leidenschaft so zum Beruf und dann geht man das jetzt auch nicht so aus erster Linie so ökonomisch marketingmäßig so an dann, ne?
Ja, das ist ja immer dieses Hin und Her. Also auf der einen Seite denkt man so, ah scheiße, hätte ich das noch ein bisschen optimiert, hier noch ein bisschen optimiert. Auf der anderen Seite ist es ja auch, muss man ja auch mal ganz klar so sagen, es ist auch unsexy, wenn so Sachen komplett durchgestylt sind und von vorne, also wirklich von Tag 1 bis Karriere Peak sozusagen schon geplant wurde. Das finde ich persönlich, ist dann vielleicht beeindruckend, aber ja, also das Menschliche ist ja das andere, dass man eben auch Fehler macht, ne?
Genau.
Oder was heißt Fehler, dass man so Entscheidungen sagt, ja okay, da haben wir irgendwie vielleicht was nicht so Cleveres gemacht, aber das gehört ja dazu.
Ja, oft ist es ja auch einfach eine Story, ne? Also auch im Marketing sagen Leute ja dann oft, ja was ist deine Story, was ist deine Story, du brauchst, da muss eine Story her und so, ja. Das ist der Ansatz, der halt andersrum ist, aber bei uns ist es sehr organisch gewachsen, sag ich mal, das haben wir auch lange gesagt, dass es für Leute wahrscheinlich nicht so einfach war, jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Martin Garrix oder so, da ging es ja extrem explosionsartig nach oben plötzlich irgendwann und der war sehr, sehr jung und so weiter und das ist, glaube ich, wirklich nicht so einfach, das zu handeln dann an irgendeinem Punkt. Deswegen, klar, wir sind jetzt nicht auf so einem Garrix-Level, aber bei uns hat es Spaß gemacht, dass das langsam gewachsen ist und nicht so. Ich weiß gar nicht, ob wir da die Typen für gewesen wären, wenn das einfach auf einmal so explodiert wäre mit so einem Hit, wenn man so Anfang 20 ist oder so. Das ist schon auch nochmal, ja.
Das bricht dann ganz anders über einen herein. So,
ne? Ja, genau.
Ja. Eine kurze Frage, habt ihr ein Management oder seid ihr da weitestgehend autark oder selbstständig unterwegs? Trefft ihr selber noch die Entscheidung, alle, die ihr so trefft?
Ja, wir haben einen Kollegen, der ist sogar 2 Jahre jünger als wir und der managt uns jetzt auch schon seit 3 Jahren. Und der war auf unserer ehemaligen Uni, hat dort Musikmarketing studiert. Und den haben wir darüber kennengelernt. Nee, kannst du mal vielleicht erzählen, das war gar nicht über die Uni, haben wir den kennengelernt.
Den habe ich tatsächlich in Heidelberg kennengelernt, weil ich da immer in so einem, unter Freunden heißt das, in so einem Saftladen. Das klingt jetzt blöd, aber es ist ein Laden, der so frisch gepresste Säfte anbietet und Pizza und
so, okay.
Selbstgemachte. Und da stand ich und habe mir irgendwie so einen Saft da wieder zusammengestellt, kompliziert. Und plötzlich stand einer neben mir und hat so gemeint, hey Jules, ich kenne dich irgendwie, du warst an der Uni da in Mannheim. Habe ich gesagt, ja. Dann hat er das Gleiche bestellt wie ich, wusste aber nicht, wie viel Ingwer ich mir da immer reinknalle. Das hat er dann 2 Minuten später rausgefunden. Und dann kamen wir aber so ins Gespräch und dann hat er gemeint, dass er da gerade fertig studiert hat und so und jetzt irgendwie anfängt. Und das ist auch dann eigentlich ganz, ganz schön gewesen, weil der ist jetzt super vernetzt, also gerade in Deutschland im Pop-Bereich. Und wir haben ihm dann am Anfang so ein bisschen die Dance-Szene sozusagen auch erklärt und so, weil das auch nochmal ein kleiner Unterschied ist und gerade auf internationaler Ebene. Und ja, mittlerweile arbeiten wir da sehr vertrauensvoll zusammen. Also das ist
dann erzähl doch mal, ich glaube viele Leute, damit meine ich unter anderem auch mich, wissen gar nicht so ganz genau, was macht der Manager eigentlich? Man weiß immer so, Manager, das ist immer in Filmen ist das immer irgendwie der Typ mit Anzug, der die brutalen, unmoralischen Entscheidungen trifft und so weiter.
Wir haben ja die Avicii-Doku geguckt alle und wissen
genau. Ja. Da hast du den Ashpool Nuri, wie heißt der doch, ne? Und der ist immer sehr hart und geht in die Verhandlungen und ist am Telefon und man stellt sich, also was macht ein, zum Beispiel jetzt bei euch, was macht der Manager für euch?
Ja, also man hat ja ein Produkt, ja, man bietet ja was an und das sind ja also heutzutage fertige Musikstücke sozusagen, die man als DJ-Producer schreibt man ja quasi die Songs, produziert die, mixt die, master. Also wir machen alles im Prinzip, wir machen Allround, machen wir alles bei uns in-house und dann hat man ja Geschäftspartner, so Labels oder Verläge und so weiter. Und wenn die Produkte fertig sind sozusagen, wenn der Song auf dem Tisch ist, dann kommen Leute, wenn es natürlich gut genug ist und so weiter und das alles passt, dann wollen Leute dann ein Stück vom Kuchen haben. Und der Manager ist sozusagen die Firewall, kann man das vielleicht so sehen, okay, zwischen dem Künstler und der Außenwelt, die daran mitverdienen will und das verwerten will sozusagen. Ja, wie so eine Verwertungsgesellschaft sind das ja. Also das sind ja alles Leute, die dann mit einem verhandeln wollen und so weiter. Und damit man nicht selber eigentlich die ganze Zeit mit Leuten über Geld reden muss und diese Sachen, macht das jemand treuhänderisch sozusagen im Auftrag und sitzt im Prinzip im gleichen Boot und vertritt dann die Interessen des Künstlers im Idealfall.
Macht er dann auch die Live-Sachen oder sind das also auch Gigs und so weiter oder nur die Produktion?
Traditionell hat man dafür einen Booking-Manager, wenn man so will, ja, Agent eigentlich, Booking-Agent. Und der Booking-Agent arbeitet für eine Booking-Firma, die ist kleiner oder größer, das ist je nachdem, wo man halt da ist. Und die beackern verschiedene Territorien, also Europa oder Deutschland oder Asien oder USA oder was auch immer. Auch wieder treuhänderisch und im Namen des Künstlers. Und die machen dann aber auch... die Booking-Leute machen Inkasso auch und so weiter. Also die machen noch ein bisschen mehr im Prinzip als der Manager. Die gehen noch einen Schritt weiter, also wickeln das auch alles dann ab und so.
Okay.
Aber es sind auch wie Manager, ja. Aber da hat man oft andere Leute noch zusätzlich dazu. Manche Leute machen das alles in-house, ja. Es kann sein, dass der Ash auch Leute zum Beispiel für Avicii selber um sich rum hatte, die dann in-house quasi auch die ganzen Bookings gemacht haben. Hm. Wir sind jetzt bei einer Agentur dafür zum Beispiel. Das, okay, kann, das Setup hat jeder irgendwie, wie er meint, dass es am besten ist. Ne?
Und wann zu welchem Zeitpunkt, also ich denke mal, ihr seid ja nicht irgendwie, du sagst es ja jetzt 8 Jahre, arbeitet ihr schon zusammen. Das war ja nicht Tag 1, erste Entscheidung, hallo, wie geht's, wir brauchen einen Manager, sondern irgendwann, das ist ja dann entstanden. Und wann würdest du sagen, das ist schwierig, die Frage, aber gibt es so einen Zeitpunkt, wo man merken könnte, so, scheiße, jetzt, wir brauchen einen Manager. Woran könnte man das vielleicht feststellen?
Das stellt man auf jeden Fall daran fest, dass es mehr dann plötzlich zu tun gibt, aufgrund von Nachfrage zum Beispiel, als man selber als Künstler in der Leiste ist, jetzt zu schaffen, zeitlich. Also wenn du zum Beispiel weißt, also du hattest jetzt einen erfolgreichen Song irgendwie und jetzt... arbeitest du gerade am nächsten und währenddessen musst du irgendwie aber auch Pressesachen beantworten die ganze Zeit, es kommen dauernd E-Mails, du musst Sachen verhandeln und dann merkst du ja, Moment, was ist jetzt eigentlich mein Job? Muss ich hier, ne, also Social Media und Mucke kriege ich vielleicht gerade jetzt hin und ich fahre auch gerne irgendwo hin zum Auflegen, aber jetzt mich noch um die ganzen Sachen, auch zum Beispiel so ganz banale Sachen wie Buchhaltung, ne? Ganz wunderbares Thema auch. Kann ich mich nicht mehr kümmern. Also das ist eine Sache, dass man aufgrund des sich einstellenden Erfolges einen Workload vor sich hat, der nicht mehr durch sich selber alleine zu bearbeiten ist. Ja. Ein anderer Grund wäre zum Beispiel auch, dass du jemand hast, der erfahren ist oder der, also auch eine Aufgabe des Managements ist ja, mit dir als Künstler kurz-, mittel- und langfristig Ziele festzusetzen und dann Strategien zu entwickeln, wie man diese Ziele erreicht. Und das ist eben auch was also wenn du merkst, okay, ich will jetzt sowas irgendwie ganz geplant mal angehen, das könnte natürlich auch ein Grund sein, ja, warum man da sich mit jemandem zusammentut.
Ja, gut, das geht ja so ein bisschen in die Richtung Unternehmensberatung. Du bist die ganze Zeit am Ackern und irgendwann vergisst du oder hast diese ganzen Prozesse nicht mehr im Blick und dann ist es gut, wenn du jemand anderen hast, der sich das Ganze mal von außen anschaut und dann eben so Fragen stellt, so wo sehen wir uns, wo wollen wir hin und wie kriegen wir das hin, ne?
Genau. Und bei vielen ist es ja auch so, also das machen dann Freunde oder so, ne, vielleicht auch. Also Leute, die oder ich glaube bei Fußballern war es auch oft so, dass die Ehefrauen sich da gekümmert haben. Weil glaube ich, das wirklich, also eins der wichtigsten Sachen, das Vertrauen ist. Ja. Weil der Manager ist so nah an deiner Firma ran, der hat Einblick auch in alles und du musst also dem einfach vertrauen können. Das ist extrem wichtig.
Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ihr schon Management habt und dass ihr viel unterwegs seid und so fort. Ich würde noch mal gerne ein paar Jahre zurückgehen in der Zeit und ich glaube, das interessiert auch mal viele Hörer, wie ihr da hingekommen seid überhaupt. Also ihr habt vorhin erzählt, ihr seid seit 8 Jahren, macht ihr zusammen Musik unter Jules und Sparks, aber es gab ja auch ein Leben davor schon. Genau. Wo ihr unterwegs wart. Ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel von euch offen. Da steht, dass der Julius schon Remixe vorher gemacht hat für Nicky Romero, Medina, Joachim Garou und so weiter und so fort. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also da muss ja schon irgendwo vorher auch Substanz da gewesen sein. Wollt ihr da mal kurz erzählen, wie das vor eurer Zeit, vor eurer gemeinsamen Zeit war?
Ja, da gab es also auch schon natürlich eine Zeit als Künstler für uns beide. Bei mir war die ein bisschen länger, auch weil ich einfach älter bin. Also ich bin 7 Jahre älter als Gregor und habe dann schon vor Jules und Sparks sehr viele Sachen eigentlich gemacht. Ne? Also genau, wie du es gesagt hast, auch Nicky Romeros Breakthrough-Single My Friend damals geremixed. Ich glaube, das war so, ich weiß nicht, 2010 oder so, vielleicht auch 2009.
Wie kam das? Also der musste dich ja schon auf dem Schirm haben oder gab es da eine Freundschaft oder?
Genau, also es war eigentlich ein ganz, ganz organisch, ganz, ganz langsam. Ich habe angefangen mit Remix-Contests, habe da irgendwo mal gewonnen, dann wurde in New York da eine Vinyl von gemacht noch. Also das war noch zu Schallplattenzeiten. und dann habe ich so Schritt für Schritt das irgendwie so aufgebaut und dann kam auch. Ich hatte einen Kollegen aus dem Studium, der dann so ein bisschen immer vermittelt hat und der auch ganz gute Kontakte hatte. Und der hat dann immer meine Sachen auch rumgeschickt und so. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich einen Typ kennengelernt habe, Tim Schuld heißt er. Der hat mich dann gemanagt für eine Zeit und der hatte Kontakt auch zu einigen Labels. Und darunter auch Flamingo Recordings von Fedde. Mhm. Und da war es so, dass dann der Kontakt schon da war, weil als Gregor und ich uns dann kennengelernt haben, haben wir diesen Kontakt eben gehabt. Und die Nummer, die wir dann Gregor und ich zusammen als erstes gemacht haben, Toxic Rush hieß die, die hat dann halt sofort Gehör gefunden bei Fedde. Und das war natürlich super für uns. Das war so ein bisschen die Zeit vorher, also viele Auftragsarbeiten. Aber nie so der richtige, also es gab auch Gigs, es gab also viele Gigs in der Region und auch schon im Ausland ein bisschen, aber nie, also so richtig, so wie es dann Fahrt aufgenommen hat mit Gregor zusammen, war es vorher nie. Also das war wirklich dann ein spezieller Moment irgendwie.
Also wir haben auch beide schon, du hast quasi im Ausland schon gespielt, glaube ich so 2, 3 Shows europaweit, durch eben diese Remixes und so weiter. Ich habe auch ein paar Sachen gemacht schon vorher, habe mein eigenes Label gegründet, weil ich irgendwie nirgendwo was releasen konnte erstmal und habe dann einen Distributor gefunden, Dick Dis hießen die und die haben das dann veröffentlicht auf iTunes und so weiter. Meine Sachen, da habe ich irgendwie 3, 4 Instrumentalnummern released und habe dann aber auch 1, 2 Remix-Anfragen bekommen von Ministry of Sound und so ein paar nicht jetzt Top-Dance-Labeln zu dem, die waren schon angesagt sozusagen. CR2 gab es noch und so weiter. Also wir hatten ein paar Sachen, aber die hatten jetzt nie so einen Impact, dass man wirklich von den, sag ich mal, Top 30, Top 50 DJs mal Gehör gefunden hätte oder so. Ja. Das hat erst dann funktioniert, als wir den Einstieg nach Holland hatten über Be Yourself Music, über Flamingo Recordings und über Fede Legrand eben.
Genau. Also Toxic Rush, eure erste gemeinsame Single. Ich habe die jetzt auch mal auf unsere Playlist gepackt, da können wir dann mal reinhören.
Yeah.
Ja, cool. In den Premium-Folgen. Nice. Das machen wir mal ganz gerne. Also so ein Release auf dem Label von Fede Legrand, das schiebt dann wahrscheinlich richtig an. Ne? Also dann geht's ein bisschen, gibt's Schubrakete, oder?
Zu der Zeit war das so. Jetzt ist alles schon wieder ganz anders, weil man muss auch überlegen, ich glaube, das war 2012, als die Nummer rauskam. Das ist auch schon wieder 8 Jahre her. Und da war es eben so, es hat durchaus geholfen. Was aber das Allerwichtigste war nicht das Release auf dem Label, sondern dass Fedde die Nummer wirklich selber so gefeiert hat, dass er sie immer aufgelegt hat, einfach in jedem Set. Und das ist auch, glaube ich, heute noch. Also wenn ein Künstler ein Label hat, ein großer Künstler, und du bist auf dessen Label, dann ist es besonders gut, wenn er selbst sozusagen diese Nummer, also dieses Release auch wirklich richtig, auch live vor allem. Also nicht nur einmal in die Radioshow irgendwie packt, sondern live die ganze Zeit spielt. Jetzt ist eh alles wieder anders und wir wissen ja auch gar nicht, wie es jetzt genau weitergeht. Aber damals war es auf jeden Fall so, dass der Support von Fedde uns extrem geholfen hat.
Okay.
Weil da haben auch die anderen Namen drauf geguckt, also die anderen Großen, und die haben das dann auch viele gedroppt.
Ja, das entspricht ja auch, was wir so merken, ne? Also wir haben diese Labels jetzt, sei es Revealed oder wie sie alle heißen, auch die haben ja unfassbar viele Releases. Also es sind, da kommt, weiß ich nicht, gefühlt jeden Tag irgendwie was raus. Das alleine hilft ja erstmal noch nicht, ne? Also das ist dann für viele vielleicht erstmal ganz nett, aber ob es dann richtig abgeht, hängt natürlich wirklich davon ab, ob das Ding auch dann gezockt wird, ne? Ob das auf stattfindet auf irgendwelchen Bühnen und so.
Ja, wenn man so ein Label mal hernimmt, jetzt sag ich mal Revealed oder mal Musical Freedom oder so, ja, dann hat man das quasi als Ziel dann als junger Künstler, da dann jetzt drauf zu kommen und so weiter. Und es gibt aber verschiedene Grade von Erfolg, die man auf diesem Label dann haben kann. Also die unterste Kategorie ist quasi, du hast ein Release als relativer No-Name und die Nummer kriegt ein paar Radio-Plays von ein paar anderen DJs und wird im Promo-Verteiler rumgeschickt und irgendwie ein paar tausend Plays auf Spotify und das war's. Die zweite Kategorie wäre quasi, dass du mit der Nummer Live-Support kriegst, dass du Live-Support von anderen DJs kriegst, die halt rausschicken im Promo-Verteiler dann und dass die gut ankommt, quasi in der Szene noch zusätzlich. Und die dritte Sache wär dann, dass der Artist selbst, in dem Fall Tiesto, wäre dann ein großer Artist von Musical Freedom, der das je mehr, desto besser natürlich in seinen Live-Festival-Shows oder in seinen Radioshows pusht und supportet im Prinzip. Wenn du eine Nummer hast, oft ist es dann so, dass die eine ganze Saison lang einen Song quasi rauf und runter in jedem Set spielen. Das war bei uns dann mehrfach so direkt am Anfang. Wir hatten dann Toxic Rush, Flashbang und solche Songs. Die hatten dann wirklich David Guetta, Hardwell, Fedde. Die haben das dann in jedem Set gespielt und das war quasi, die haben dann Mashups damit selbst gemacht und haben die dann fix integriert in ihre Sets sozusagen. Hm. Und dann gibt es aber noch eine Kategorie drüber und das ist, wenn du eine Collab hast mit demjenigen, dem das Label gehört, zum Beispiel mit Tiesto, wie jetzt Seven Skies oder so hatte das, glaube ich. Das ist dann nochmal ein extra Push natürlich, weil du natürlich auch von der Follower und von der Reach von dem Artist dann auf Social Media was mitbekommst. Und noch besser ist es, wenn du mit dem Owner quasi eine Collab hast, die aber auch noch radiotauglich ist, zum Beispiel jetzt wie Jacko, okay, ja, mit Post Malone noch und dann Tiesto und dann hast du natürlich internationalen Radioplays und bist noch in den Sets als Remixes und so weiter, dann werden davon wieder Remixes gemacht. Also es gibt da verschiedene Kategorien an Releases einfach.
Aber der Schlüssel zum Erfolg ist dann wahrscheinlich erstmal starke Produktionen abliefern.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja.
Immer, klar. Das ist die Grundlage.
Wie habt ihr denn diese Grundlagen gelernt? Ihr habt von erzählt, ihr habt ein Studium gemacht. Das war in Mannheim an der Pop, oder wie war das noch? Hatte das was mit Musikproduktion auch zu tun?
Ja. Also Gregor und ich haben beide den kreativen Studiengang gewählt im Master an der Popakademie in Mannheim. Das heißt, wir haben beide Musikproduktion studiert und dann im Master auch Komposition. Und davor, Gregor kam über die Gitarre zur Musik, ich übers Klavier. Und bei mir ging es dann so weiter, dass ich mit Turntablism angefangen habe. Also ich habe viel Hip-Hop gehört in meiner Jugend und habe dann angefangen zu scratchen und zu Beat-Juggeln. Und das war eigentlich meine größte Leidenschaft so.
Dann bist du ein echter DJ.
Ich bin ein echter, ja. Und genau, und da so ging das und kam dann irgendwie zum Produzieren. Also The Prodigy hat dann irgendwie mich auf elektronische Musik so gebracht.
Ja,
Grüße.
Genau. Und dann ging das halt so los, ne, mit dem Produzieren. Und Gregor kann jetzt nochmal sagen, sein Werdegang, der war ein bisschen anders.
Ja, ganz kurz, ich will einfach nur ganz kurz reingrätschen, wenn du sagst Prodigy.
Ja.
Gibt's da welches Album oder welche Tracks waren so für dich die absoluten Inspirationen?
Also ist einmal auf jeden Fall das Experience-Album ist eigentlich mein absolutes Favorite. Die meisten Leute, mit denen ich rede, die haben, ich glaube, Fat of the Land hieß das, ne?
Ja.
Das war
bei mir ist eins davor, das Music for the Jilted Generation. Ja, also das hat mich gekillt.
Voodoo ist auch
No Good.
Voodoo People und No Good ist da drauf. Und No Good war auch das erste Lied, was ich von denen gehört habe überhaupt.
Und ja, alle, also Poison, Bear Law und so. Also da bin ich, ich weiß nicht, ich saß wirklich als 14-, 15-Jähriger, ich saß vor meiner Stereoanlage, habe das Album gehört. Ich saß davor, ich habe in die Lautsprecher geguckt, ich habe nicht verstanden, was da passiert.
Ja, genau.
Es ist so, ultra was ist geil, das? Ja. Was sind das für Geräusche? Ja, was ist das für ein Beat? So, das ist alles, sowas habe ich zuvor noch nie gehört.
Genau. Ja. Und das so habe ich es auch empfunden. Und also auf jeden Fall hat mich dieses Album auch wahnsinnig beeinflusst. Also No Good war die erste Nummer, die ich gehört habe von denen. Nur als ich dann mich durch die ganze Bibliothek quasi gehört habe, bin ich irgendwie auf der Experience fest, habe ich mich so, ja, die fand ich dann irgendwie immer am coolsten, auch wegen Out of Space war da, glaube ich, drauf, was ich irgendwie ein Mega-Track fand. Und das war alles so irgendwie so geile Happy-Piano-Riffs mit krassen Breakbeats irgendwie, ich weiß nicht, also bis heute alles, also ja, ein wahnsinniger Einfluss. Und genau, so kam das dann also eigentlich vom Hip-Hop über diese Schiene auch dann zum selber Produzieren irgendwann.
Ja. Sebi, pack mal Out of Space.
Ich habe gerade ein paar draufgepackt.
Ja, alles klar.
Aber
im Premium reinhören.
Ja, also das Produzieren lernen war, also das war wirklich das Produzieren, das war dann wirklich ein Lernprozess, den du gemacht hast, auch im Rahmen des Studiums. Weil ich meine, heutzutage gucken sich die Jungs und Mädels YouTube-Tutorials an, das gab es damals ja noch gar nicht. Oftmals hat man ja auch einen Mentor vielleicht irgendwie, der einem hilft. Aber ihr habt das selber, ich meine, worauf ich hinaus will, ihr habt ein sehr hohes Produktionsniveau, ja. Das wird einem ja nicht unbedingt in die Wiege gelegt, da ist ja ein weiter Weg bis dahin. Und ich wollte mal ein bisschen so raushören, wie das bei euch so an den Start gekommen ist.
Vielen Dank erstmal natürlich für die Blaubeeren, ja. Aber das war, glaube ich, bei uns jeweils einfach ein ganz langer Prozess. Und das sagen wir auch immer den Kids, die dann natürlich fragen, ey, hab Geduld. Üb dein Mixing, Mastering, hab Spaß an den Beats, mach ein Ding nach dem anderen und wenn du fertig bist, mach direkt das nächste. Wir haben wirklich also hunderte, wenn nicht tausende von Sachen gemacht, ob es jetzt kleine Beats sind oder Hip-Hop-Beats oder House-Beats oder Elektro-House, irgendwelche Ideen, Skizzen. Ich habe, glaube ich, ich habe angefangen mit Magic's Music Maker, da war ich 15 oder so, oder 16. Relativ spät sogar für heutige Verhältnisse, ja. Die fangen ja mit 12 schon an heute oder so.
Ja, ich war auch so 14, 15 habe ich das erste, naja.
Ja, das ist Wahnsinn mittlerweile, wie schnell das geht. Und ja, ohne YouTube natürlich. Ich habe da drin rumgeklickt und habe dann Bassdrums irgendwie verglichen und mit Loops natürlich als erstes Mal gab es dann halt, ich hatte dann relativ schnell auch Vengeance. Die Packs vom Manuel Schleiß und so und die kennt man ja auch, das war ja noch bevor Splice jetzt kam und so, das kannte ja dann jeder und da sind ja die ganzen berühmten Sounds drin, ob es jetzt die Avicii Clap ist oder die ganzen da haben sich ja alle bedient zu der Zeit. Ja,
Steve dann Angelo mit Knas und so.
Genau, Knas. Klassiker, oder, ja. Das war ja ein komplettes Soundset sozusagen aus dem Teil. Aber wie gesagt, wir kommen beide von den Instrumenten halt, deswegen hatten wir da einen Zugang. Also ich bin Gitarrist im Prinzip, seit ich 5 bin, ja.
Krass.
Und habe dann meine Mutter hat mich dann vor die Wahl gestellt. Ja. Meine Mutter ist Klavierlehrerin, deswegen war ich dann mit 5 Jahren vor der Wahl, was ich werden will. Und ich wollte ein Rockstar sein und deswegen wollte ich eine E-Gitarre und die konnte ich aber nicht halten, weil ich zu klein und zu schwach war. Deswegen bin ich damit immer umgefallen. Deswegen musste ich dann eine spanische Gitarre, die leichter war, ich dann in einer kleinen Miniatur habe ich dann bekommen. Und damit ging es los und das also ganz früh. Und dann habe ich Kassetten noch gehabt damals, habe dann Tapes aufgenommen, wo ich dann auf das Geländer vor meinem Kinderzimmer getrommelt habe und habe da Beats mitgemacht. Und also hatte dann zu Weihnachten habe ich einen Vierspur-Recorder für Kassette bekommen und so. Also lauter so abgefahrene Sachen, was sich heute keiner mehr vorstellen kann so richtig, also von den jungen Kids. Ja, das ist, aber also ich bin Baujahr 90. Das war dann alles, ja, Anfang der 2000er halt. Und YouTube gibt es ja erst seit 2004, glaube ich.
Irgendwie so.
Und das war in den Kinderschuhen. Und ja, die Software war dann irgendwann ja selbsterklärend. Wenn man damit genug rumbastelt irgendwie, ja, dann machst du es halt 3 Jahre, dann kannst du auch ein paar Sachen in PowerPoint sozusagen, so, ne, wenn man das mal einfach so macht. Dann ist es natürlich nicht nach Bedienungsanleitung, aber man lernt dann auch Leute kennen, ne, die einem, wo man sich austauschen kann. Also spätestens an der Uni, ich war ja mit 19 dann schon für den Bachelor an der Popakademie auch und da hat man dann direkt Leute kennengelernt, die auch producen.
Welche DAW benutzt ihr jetzt?
Also Genau, ich habe angefangen, weiß ich noch, mit Cool Edit. Das war für den PC. Dann kam
ja, Fruity Loops jetzt, 3. Jetzt Audition. Cool Edit ist ja zu Audition geworden. Ja, ja, cool. Die haben es übernommen.
Okay, und dann kam Fruity Loops 3. Das weiß ich noch.
Habe ich auch gehabt, ja.
Und dann ging es über Logic. Und jetzt, also wir arbeiten mit Logic und Ableton. Ableton kam irgendwann dazu. Und ich für meinen Teil muss sagen, also wir haben während des ganzen Studiums auch eigentlich immer Logic benutzt und so, aber für meinen Teil muss ich sagen, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde mit allem, ich würde aus meiner Sicht mit Ableton anfangen, weil es für mich persönlich, mir persönlich eigentlich am meisten liegt, weil es relativ sehr intuitiv ist, sehr spielerisch irgendwie.
Ja, man muss sagen, dass wir aber auch unterschiedliche Workflows haben jeweils. Also Julius ist da eher der intuitivere, kreativere mit dem, dass man mal schmeißt mal hier einen Sound rein und mal gucken, wie sich das zusammen anhört. Und dann sind die Projekte voll von Zeug und dann kann man ja das in Ableton ganz gut alles nebeneinander haben irgendwie. Und ich mach immer so von Grund auf, baue ich mir erst eine Struktur mit einem Beat und so Sachen gerne halt. Deswegen bin ich eher so der Arrangeur und mache immer in Logic 10 als erstes mein Zeug. Benutze aber auch für manche Dinge mittlerweile Ableton, weil einfach die Algorithmen super sind und so.
Ja. Und auch der also Simpler.
Macht es dich fertig, wenn du von deinem Kollegen die Sachen dann siehst. Dann bist du völlig...
Ja, ich gucke es mir eigentlich gar nicht erst an. So. Ich sag's mal, hey, exportier mir das und dann machen wir es in dem...
Mach mir mal alles schön fertig in hier gebounceten Stems und den Rest lass mich mal bloß mit deiner ganzen Chaos-Schiene hier in Ruhe.
Also das ist aber wirklich genau so. Also bei mir ist es dann so, ich habe das Ableton-Fenster auf und da habe ich dann schon sozusagen in einem Projekt sind schon so 4 Tracks verschiedene, die ich auf verschiedenen Spuren dann teilweise, ich mache dann auch viel mit der Solo-Funktion, um Sachen zu monitoren und so die ganze Zeit, wenn dann einmal Solo ausgeht, laufen alle 80 Spuren irgendwie gleichzeitig, das sind dann 8 Tracks übereinander, keine Ahnung, dann gut, ich render die Sachen halt raus für Gregor und dann ist halt immer so, wenn wir am Logic dann arbeiten und dann muss man nochmal zurück, ne, dann ist nochmal, ey, kann ich den Sound nochmal haben, mit weniger Hall. Und dann sage ich, ey, echt jetzt? Und aber ja, meistens habe ich dann doch den Überblick ganz gut. Ne?
Aber das ist, also warum ich da so nachfrage, erstmal, es ist immer, finde ich, spannend, wenn Leute auch mal über die Zeit die DAW wechseln. Ich tatsächlich bin da mehr so monotheistisch unterwegs. Ich habe nur FL Studio und konnte mich irgendwie nie mit was anderem anfreunden. Aber was auch ihr beschreibt, was ich auch öfter schon mal bemerkt habe, ist, dass gerade dieses, wenn man zusammenarbeitet und zwei Leute haben völlig unterschiedlichen Workflow, dass das für die Kreativität total dienlich ist. Also, weil es dann sozusagen, man befruchtet sich so gegenseitig, wenn ich dieses Bild mal benutzen darf. Ne? Also, das sehe ich auch. Dass gerade, wenn irgendeiner sehr, sehr weit eigentlich von dem ist, wie du es machst, dann kann das richtig gute Ergebnisse bringen.
So ist es. Und ich glaube auch ein bisschen, das sagen wir auch immer, das ist so vielleicht echt so ein bisschen unser Rezept, warum wir so auch effektiv arbeiten, weil das ist ein ganz großer Punkt, dass man Sachen zu Ende bringt, dass man Sachen an den Start bringt. Viele Leute machen ja ewig auch rum mit irgendwelchen Sachen und so weiter und dann komme ich dann eher rein und step your foot down mäßig. Man sagt dann, okay, wir müssen das jetzt mal so und so fertig machen und dann hat er aber doch noch eine gute Idee oder so und dann ändern wir noch mal was und so weiter und ich sehe es dann auch ein und es geht dann so hin und her und am Schluss kristallisiert sich aber so was heraus, womit also 4 Ohren natürlich auch zufrieden sind und nicht nur 2. Ja. Das ist natürlich auch noch immer eine gute Sache.
Und die Wahrheit, sprich gern.
Also, ich bin ja auch so ein klassischer 80% Producer. Also man glaubt das kaum, aber ich habe, also 90% meiner Sachen sind nur zu 80% fertig.
Ja, jeder kennt das. Ne?
Da möchte ich einhaken, weil das ist ja relativ, ne? Also zu wie auch. Also es ist nämlich so, dass zum Beispiel Gregor und ich haben gemerkt über diese 8 Jahre, dass die Wahrheit irgendwo zwischen uns liegt, die Objektive. Also zwischen von jedem von uns dem individuellen Gefühl sozusagen. Und wenn es zum Beispiel objektiv ein Track, sagen wir, 60% fertig ist, dann ist Gregor der Meinung, dass der zu 100% fertig ist und ich bin der Meinung, dass der zu 10% fertig ist. Und dann wissen wir schon, okay, wenn ich sage, nee, geht gar nicht so und Gregor sagt, hey, ist doch fertig, dann wissen wir, okay, wir bewegen uns jetzt irgendwo in der Mitte dazwischen. Also.
Das ist schon, dann weiß man schon mal grob, wo man sich befindet.
Genau, richtig. Genau.
Ja, das ist auch dann, wo ich manchmal auch denke, ich müsste mich dann auch zwingen, wirklich mal mehr so Sachen mit anderen zusammenzuarbeiten, weil dann ich dann auch sagen kann, okay, ich habe jetzt hier ein Grundgerüst gebaut, das ist ganz gut, aber gerade merke ich, mir gehen die Ideen aus, ne? Jetzt das irgendwie lieblos da zusammenzuklatschen, ist auch irgendwie keine Lösung. Und dann kann es eben genau sinnvoll sein, dass jemand anders das anhört und denkt, ey, das ist doch schon ganz cool, aber hier an der Stelle, da muss doch noch das und das oder da muss was passieren und so.
Ja, total. Und ich bin auch froh ein bisschen, dass diese ganze Diskussion mit diesem, dass man sich da Hilfe holt, dass das jetzt auch ein bisschen vorbei ist mittlerweile. Das war ja mal so eine ganz... Das mit diesem sogenannten Ghost-Producing und so weiter, das war ja mal ganz verpönt. Aber ich meine, wenn sich da mal ein erfahrener Producer irgendwie, der halt auch selber DJ ist, mal einen Tag mit hinsetzt mit einem jüngeren Künstler und dem irgendwie ein paar Sachen hilft bei seiner Production irgendwie, und dann ist das noch lang nicht, also Ghost-Produced oder so, ja? Nur weil da ein zweiter nochmal drüber geht oder auch ein Mixing-Engineer oder ein Mastering-Engineer. Diese Leute sind ganz normaler Teil des Prozesses bei, also in der Popwelt sowieso, ja, also bei jedem Metallica-Album oder so, ja, das wäre ja hanebüchen, wenn die da selber alles versuchen würden zu machen. Da sind natürlich 30 Leute, hocken sich da nochmal am Ende dran und da sagt auch keiner, ja, die sind ja fake oder machen ja Ghost Production. Also, ne? Sondern man hat eine Vision und man holt sich dann Hilfe, das umzusetzen, ja, also im Optimalfall. Und wir sind ja schon zwei sozusagen, ne? Wir producen uns ja auch nicht Ghost jetzt gegenseitig, sondern wir machen collaborative work sozusagen. Ja.
Also ihr arbeitet jeder für sich zu Hause und im Studio gemeinsam, so habe ich das richtig verstanden jetzt.
Größtenteils im Studio, genau, und aber machen auch, also so Ideen oder Songstarter machen wir auch viel daheim jeweils. Ja. Oder wenn man, ich sag mal, jetzt vor unserer Zeit, die wir jetzt haben, waren wir auch noch viel im Flugzeug.
Habe ich mir aufgeschrieben, das würde ich mir auch interessieren, wie das ist, am Wochenende über den Planeten zu jetten und aufzulegen und dann in der Woche Produktion zu machen. Wie anstrengend das ist, das wäre eine Frage von mir gewesen.
Vor allem, wo man da gerade ist, ist ganz wichtig, ja, und welche Zeitzone und so, das hat dann einen größeren Impact, als man denkt, tatsächlich auch auf die Kreativität und auf die mentale Gesundheit und so, ja, das ist schon krass. Also wenn man das wirklich so hochfrequent machen muss, also gerade mit so
Langstreckenflüge.
Ja, ich habe eine englische Freundin. Ich habe, also meine Beziehung findet auf Englisch statt. Deswegen habe ich immer diese Anglizismen. Sorry nochmal.
Hey, no problem.
Hey, no problem, bro. Easy, bro. Easy, bro. genau, und deswegen Langstreckenflüge, also werfen einen schon krass aus der Bahn teilweise. Ja, es ist wirklich so.
Und wir haben eigentlich immer, haben wir direkt weitergemacht. Ne? Also wir kamen Montag früh dann in Frankfurt an und haben dann Montag irgendwie gechillt oder man ist halt, ja, eigentlich, ich bin immer angekommen und bin dann sofort einkaufen gegangen und sowas und war dann noch irgendwie wach bis, weiß ich nicht, mittags um 11 oder morgens um 11 und habe dann eine Stunde gepennt und habe dann versucht, wieder früh ins Bett zu gehen und dann Dienstag war eigentlich immer wieder normal. Aber ich habe jetzt für mich doch, also ich habe festgestellt, wenn ich 6 Tage auf Tour war mit Gregor, dann, und es ist ja nicht so, dass wir da krass gefeiert hätten, ne? Also das ist ja schlauchend genug ohne
Du meinst also einfach dahin ins Hotel, genau, dann die Show 1,5 Stunden, 2 Stunden und dann auch wieder hinlegen. Und das ist aber auch schon,
genau,
also
wenn man
ohne,
das halt
dass man sich volllaufen lässt.
Ja. Dann, ich habe festgestellt, dass wenn ich dann nach Hause komme, aus Asien zum Beispiel, dass ich eigentlich 10 Tage brauche, bis ich wieder eigentlich so bin, wie man sich's vorstellt.
Also wie alt warst du noch, Gregor?
Als wir angefangen haben zu touren international, war ich 22. Fast 23. Und genau, und jetzt bin ich, ich werde 30 im
und
September.
Julius war 7 Jahre älter, ne?
Genau, ich war 29, als es so richtig losging. Ja. Kann sein, dass es auch damit...
Ich fühle dich total. Ich bin auch jemand, klau mir eine Nacht 3 Stunden Schlaf, du kannst mich irgendwie 2 Tage nicht gebrauchen. Ja. Also ich bin da auch ganz empfindlich. Ich weiß nicht, wie lange, ich würde das wahrscheinlich nicht lange aushalten.
Habt ihr denn auch auf Tour produziert? Also so zumindest so Skizzen entwickelt?
Ja,
Laptop
auf jeden
so?
Fall. Ja, ne? Auf jeden Fall. Wir haben eine Nummer auf Revealed, die heißt Crank, C-R-A-N-K. Und da haben wir zum Beispiel das Vocal vorm Drop, haben wir in Italien vor so einer Show im Hotelzimmer mit so Handtücher, haben wir mit dem internen Mic vom MacBook hatten wir das aufgenommen und hatten uns noch so Handtücher übergehängt, um so ein bisschen Schallisolation dazu zu bekommen.
Da gibt es so ein kleines Handyvideo, da sitze ich im Zimmer, in dem Hotelzimmer, in so einem großen Raum und hab auf so einem Stuhl vor meinem MacBook und habe so ein Hotelhandtuch über dem Kopf.
Genau.
Und sage die ganze Zeit ins Mikrofon, crank that,
crank that,
crank that, crank that. Und genau, unser Song Crank ist dann, das bin dann ich quasi vorm Drop, der das da sagt. Und da haben wir
geil,
das noch.
Müssen wir auf die Playlist hören wir direkt rein. Ja. Ich hör mal raus, ob ich die Größe des...
Ja, genau, das ist der Hardwell-Edit.
Ja, ja.
Dann höre ich mal raus, ob ich die Größe des Hotelzimmers aufgrund des Halls erkennen
genau,
kann.
Genau, könnt ihr ein Gewinnspiel machen. Das Problem ist nur, ich glaube, wir kriegen es selber nicht mehr hin. Aber es war ein großes. Ich weiß noch, dass wir sehr...
Das war eine Suite.
Ja, das war ganz schön... Ja. Das hatte so ein Whirlpool, da waren so verschiedenfarbige Lichter.
Ja.
Oh, ja. Ob ich und die raushöre, weiß ich
ja,
nicht.
Genau. Finde mal raus, welches Licht da gerade geleuchtet hat.
Ja, so wie der es gesagt hat, da war gerade orange, ganz klar.
Ja. Ja, und man hat natürlich keine Wahl. Man muss unterwegs weiterhin kreativ sein und weiterschaffen. Ich meine, sonst, man ist an irgendwann einem Punkt, ist man so viel unterwegs, dass man halt sonst auch gar nichts zustande brächte. Ja? Man ist da so ein bisschen gezwungen natürlich.
Ja, oder das ist ja der Punkt, wo dann viele sagen, okay, jetzt engagiere ich mal ein, zwei Ghost-Producer, sperre die ins Studio zu Hause in der Heimat ein und die sollen dann für mich die Arbeit machen. Ja. Wäre das für euch eine Option? Genau.
Ja, also kommt drauf an. Ich meine, das Problem ist halt, dass man muss erstmal einen finden, der das also so macht, dass man es selber cool findet. das ist dann halt die Sache. Aber es gibt halt auch natürlich Acts, die haben irgendwie, da guckt man, wenn man da mal nachguckt, haben die so 60 Releases im Jahr und noch irgendwie 150 Shows,
ja.
Da kann man sich schon vorstellen, okay, also das geht nicht.
Nee, er hat 20 Angestellte.
Ja, also du kannst es nicht so ab, das funktioniert einfach nicht.
Also was möglich ist, sage ich mal, das sage ich jetzt aus Erfahrung von uns beiden, ist circa 7 bis 10, 8 Releases im Jahr und weiß ich nicht, 50, 60 Shows oder so. Das geht zusammen als One-Man-Show oder Two-Man-Show. Das geht noch. Alles, was darüber hinausgeht, da muss man dann schon schauen. Oh, krass. Wie machen die das? Ja?
Wie ist denn das? Hattet ihr von Anfang an gesagt, wir wollen das genau so machen, wir wollen selber produzieren und der Act, aber auch dann der Act sein, der live auftritt? Also war das so oder ist das einfach so gekommen?
Das glaube ich, war ein genuiner Dream von uns einfach immer so. Das ist, glaube ich, der Standard. So jeder will, glaube ich, dieses Paket als er, oder die meisten der Kids, die auch anfangen wollen, glaube ich, dieses Paket. Ich will quasi meine Tracks machen, meine Songs machen und dann auch vor Publikum spielen und zwar weltweit.
Das ist ja genau das der Punkt. Deswegen hat Sebi ja auch gerade nachgefragt. Wenn man jetzt guckt, wer ist ganz, ganz, ganz weit vorne dabei, dann dünnt sich das ja komplett aus, dass es eigentlich keinen mehr gibt, der genau diese Schiene noch fahren kann, oder? Dieses, ich mache alles selber und habe meine 1000 Shows, das geht ja nicht.
Ja, die Leute haben natürlich es gibt schon, ich sag mal jetzt Martin Garrix oder so, die großen Leute, die auch wirklich gut produzieren können selbst, das ist ja klar, also man sieht es ja auch, die hocken auch am Rechner, seit sie Kinder sind, die haben schon selbst auch den Daumen drauf, was da passiert und so.
Okay, also weil selbst wenn dann irgendwie ein Entwurf kommt von einem Songwriter, von einem anderen, dann sind sie zumindest, dann ist das nicht 100% geghostet, sondern dann arbeitet man sich zu oder man sagt, okay, also das klingt ganz cool, aber mach mal ein bisschen anders.
Es gibt ganz viele verschiedene Modelle, deshalb glaube ich, kann man das gar nicht so pauschal jetzt sagen. Also ich denke, da gibt es welche, die lassen sich tendenziell mehr zuarbeiten. Es gibt welche, die sind tendenziell noch mehr selber involviert. Ich glaube, das ist da nicht so eine...
Spätestens eine, aber, wenn man mit Sängern arbeitet. Also jetzt schon mal, wenn du Martin Garrix mal hernimmst, ja, als absoluten Superstar. Wenn klar wird, okay, der ist bei einem Major-Label, der sich da auch im Hintergrund drum kümmert, irgendwie vielleicht Universal, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall, wenn die sagen, hey, Martin Garrix sucht eine neue Single mit einem Vocalist, Male Voice oder Female, was auch immer, dann geben die einen Pitch raus und dann melden sich da Hunderte weltweit, die ihre Vocals da drauf singen wollen und die mit ihm arbeiten wollen, auf einen Schlag. Ja. Und dann hat der die Option, irgendwie 300 verschiedene Songs, die quasi Demos sind oder halt nicht fertig produziert sind und denen er dann seine Handschrift geben soll. Ja. So, das ist dann so rum, funktioniert es dann.
Ja.
Da gibt es auch ein sehr interessantes Video über Z und die Entstehung des Songs, welcher war es?
The Middle, ne?
The Middle,
glaube ich. Ja, ja, das habe ich gesehen.
Genau, das
ja.
ist sehr interessant, weil man da mal so sieht, wie sowas...
Da sieht man mal, dass Gradient produziert hat. Ach nee, was?
Ja, also dass ja. da viele Leute da dran
ja.
saßen.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich ja auch ganz spannend. Und ich weiß noch, dass bei mir, ich weiß, als ich da jung war und so produziert habe und dachte, oh, ich mache das doch schon ganz gut, aber irgendwie kommt gar nichts bei rum, so... Da habe ich dann immer so auf Acts, wo so klar war zum Beispiel, dass die irgendwie selber nicht produzieren oder so, habe ich dann immer, das fand ich immer uncool. Hä, die können das ja gar nicht, aber trotzdem sind die voll erfolgreich.
Das ist halt so ein Produzentending, ja, das findet man erstmal blöd.
Genau, und es stellt sich aber, also bei mir hat sich das eingestellt ab dem Moment, wo ich selber zufrieden war, also mit dem Erfolg, den ich mit dem habe, was ich mache. Ne? Ja. Also sobald man selber mit sich zufrieden ist, nörgelt man ja auch weniger an anderen rum. Und deshalb, also dieses, wer jetzt da wie viel da macht oder so, da, wir sind da mittlerweile irgendwie komplett frei von. Und auch nochmal für die jungen Leute, das ist auch ganz interessant, weil die meisten fangen ja mit dem Traum an. Und manchmal ist es gar nicht so schlecht, sich auch zu fragen, warum. Also wenn jetzt der Traum ist sozusagen, ich will auf einer Bühne stehen und will meine Musik da spielen, dann ist es manchmal ganz spannend, sich zu fragen, warum man das eigentlich will. Was, also, worum geht es jetzt eigentlich? Auch dieses klassische, ich will reich und berühmt sein, ne?
Ja, warum eigentlich?
Ja, richtig. Was, genau. was steht denn dahinter, welcher Wunsch? Also der Wunsch nach Anerkennung oder Liebe oder was ist denn das? Weil das ist nämlich was später, wenn man... Also wir haben ja jetzt unseren Traum, den leben wir oder den haben wir auch bis vor kurzem sozusagen gelebt und leben ihn jetzt auch weiter, natürlich in anderer Form. Aber sobald du ihn lebst, lernst du ihn auch erst richtig kennen. Und du hast ja vorher nur eine Vorstellung, wie das dann
vorher
so ist.
Vorher ist es ein Traum.
Ja, richtig. Und auch oft die Ernüchterung dann. Ne? Also,
ja, also was heißt eine Ernüchterung? Aber du siehst viele Seiten, die zu diesem Traum dazugehören, mit denen du vorher nicht gerechnet hast. Die hattest du nie im Kopf, als du darüber nachgedacht hast, dass du das so machen möchtest. Ne?
Du stellst dir halt vor, irgendwie als Kleiner, da machst du halt, okay, du machst dir den geilen Elektrohaus und dann... hast du immer diesen Moment im Kopf, wenn du dann da stehst und da alle haben die Hände oben und dann drehst du dann den Bass rein oder so. Ja, das ist dann der... das machst du dann, das ist dein Moment, dann drehst du das dann auf und dann geht's ab. So, ja, das ist dann dein Traum. Aber dass du vorher 4 Stunden im Backstage mit irgendwelchen Technikern sitzt und die alle sind am Smartphone und irgendwer bietet dir Champagner an und dann kommen irgendwelche Leute, wollen irgendwas von dir und du bist dann irgendwie, dafür musst du 37 Stunden auf Reise sein vorher. Und da denkst du gar nicht drüber nach. Vorher.
Ja, ich glaube, das ist auch so diese Instagram-Welt, die zeigt ja immer nur die strahlende Seite eines Stars. Ja, also wenn dann Tiesto oder Steve Aoki oder so von Privatjet zur Bühne und dann vor 10.000 Menschen und so. Das ist halt dieser Traum, der transportiert wird, aber dieser ganze Schissel, der da hinter der Bühne abläuft und dieses ganze anstrengende Tourleben und so, das wird ja gar nicht in der Regel gezeigt.
Genau, und das nimmt natürlich viel mehr Zeit auch in Anspruch und dafür muss man auch so ein bisschen gemacht sein. Ne? Aber es gab auch 2 Beispiele, also ich habe bei Dirty South mal gesehen, der hat mal so ein Projekt gemacht, wo er das Real DJ Live irgendwie gezeigt hat. Okay. Und Dirty South war das und noch einer aus dem Tech-House-Bereich aus, wie heißt denn der? Aus ein Deutscher.
Popov?
Nicht Popov, der aus Frankfurt da. Naja.
Aber
ich werde alt, Leute. Ich werde alt. Er kommt mir gerade nicht.
So, aber super haben, was haben die gemacht?
Die haben einfach mal gezeigt, wie es ist. Also so, ich bin so müde und jetzt, oh Gott, und das irgendwie, was sind denn so typische Probleme, die man halt hat? Ja, alles Verspätung und
Flugausfall.
Klassisch, ich sehe selten von den größten Stars und auch die müssen teilweise mit diesen Bussen zum Flugzeug fahren, ne? Vom Gate. Also auch die, manchmal geht es einfach nicht anders.
Ja.
Und
man verbringt so viel Zeit im Rollfeldbus, es ist unglaublich.
Und dieser Rollfeldbus ist wirklich eigentlich der Rollfeldbus ist zumindest für uns beide so wirklich das hat schon so eine Dynamik angenommen, weil wir das jetzt halt einfach so oft, also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber wir haben das jetzt so oft gemacht, dass dieser Rollfeldbus für uns schon so eine diabolische Aura irgendwie entwickelt hat. Und aus dem Rollfeldbus sieht man ganz selten bei Instagrams irgendwelche Posts von Leuten.
Ist nicht so sexy, ne?
Vor allem, wenn da ganz viele andere Leute mit irgendwie hustend und keuchend mit drin sitzen und so, ne? So stellt man sich das jeder kennt das ja auch, ne? Aber darüber denkt man nicht nach.
Habt ihr denn eure persönlichen Ziele jetzt eigentlich schon erreicht? Also seid ihr jetzt schon da angekommen, wo ihr eigentlich hin wolltet? Oder gibt es noch irgendwie so in die nächste Liga vordringen? Steht auch noch bei eurem Zettel?
Das Komische ist, es gibt ja immer noch eine Liga bei dem Ganzen. Und das ist auch sowas, was man irgendwann lernt. Und man macht immer weiter, um es immer größer werden zu lassen. Das ist so ein bisschen, irgendwann kommt man in so einen Modus rein, wo man, ich weiß auch nicht, ob man jetzt so vergangene Sachen immer übertrumpfen muss und so weiter. Das ist irgendwann, will man das, und aber das hört auch wieder auf. Also wir sind schon auch da so ein bisschen wieder von weg, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Messlatte und ich muss jetzt dann noch geiler und besser und irgendwie, weil wenn man immer, ja okay, der Song ist laut gemastert oder der Drop ist jetzt der krasseste und der nächste muss noch besser und noch lauter und irgendwann ist da so ein Level erreicht, wo man sagt, ja okay, wir machen jetzt das Gleiche, aber nochmal ein bisschen anders oder so, ja, da macht man eher, experimentiert man mit anderen Sachen rum. Wir machen jetzt zum Beispiel, haben wir unsere Radioshow jetzt gerade wieder aktiviert und zwar machen wir die jetzt als Video Stream. Machen die auf unserem IGTV und YouTube machen wir jetzt wieder. Die hatten wir mal vorher, dann haben wir 3 Jahre pausiert, weil wir auch keine Zeit hatten und irgendwie keine Mitarbeiter, die uns dabei geholfen haben, das immer hochzuladen und alles. Aber das machen wir jetzt wieder, weil wir haben jetzt wieder mehr Zeit und machen jetzt solches Zeug, was uns einfach super viel Spaß macht. Hören wieder Demos an und so.
Ich meine noch konkreter so, jetzt irgendwie Mainstage Tomorrowland 20 Uhr abends oder so.
Tomorrowland, genau, Mainstage haben wir noch nicht gespielt. Wir waren da letztes oder vorletztes Jahr, genau, mit Afrojack waren wir auf seiner Bühne. Das war natürlich ein Meilenstein trotzdem. Also jeder will ja auf dieses Festival irgendwie.
Ja, klar.
Die Mainstages sind natürlich, die gilt es für uns auch noch so ein bisschen zu erobern. Stellt sich aber natürlich ganz grundsätzlich die Frage, ob das jetzt überhaupt noch geht vorerst. Ne? Also wann das überhaupt wieder stattfinden kann, solche Sachen. Aber klar, wir hatten eigentlich schon immer das Ziel, auf die ganz großen Bühnen auch zu kommen. Und wir hatten ein paar Mal die Gelegenheit, auf sehr großen Bühnen zu spielen auch natürlich. Hauptsächlich aber in Asien, in Europa. Auch teilweise, aber waren wir eher auch auf kleineren Bühnen, wo es dann immer noch eine Mainstage dazu gab. Also und selbst wenn, dann ist man natürlich nicht in den Slots, die DJs in den Top 30 dann kriegen. Ja, also die sind natürlich noch mal besser, ja, die Playtimes.
Ja, ja. Aber ich höre dadurch so ein bisschen raus jetzt, also so, es klingt jetzt alles so ein bisschen so, ja, wäre schon ganz nett auch noch irgendwie, aber es ist jetzt nicht so... Wir geben alles, damit das klappt. Habe ich das richtig rausgehört, oder?
Also es ist die Träume sind auf jeden Fall so, dass sie immer beweglich sind. Ja, also auch innerhalb von 8 Jahren passiert viel. Und was überhaupt schon jetzt retrospektivisch gesehen der absolute Wahnsinn ist, ist, dass wir es geschafft haben, die ganze Welt jetzt schon zu entdecken und mit der Musik unser Geld. Also darum geht es ja auch, ne? Wir müssen ja davon leben. Ja. Und dass wir davon beide leben, das ist absoluter Wahnsinn. Also es wäre fast schon aus unserer Sicht vermessen zu sagen, so und jetzt noch das und das und das. Was heißt, dass wir das nicht wollen. Natürlich arbeiten wir jeden Tag daran, ja. Aber wir sehen das auch relativ demütig. Und eine Sache möchte ich auch nochmal sagen. Es ist, wenn man die Ziele, natürlich steckt man die immer höher. Also man gewöhnt sich relativ schnell an den Standard, den man hat. Und wenn man den dann hat, dann möchte man mehr. Und wenn man dann mehr hat, möchte man wieder mehr. Also es könnte auch passieren, dass wenn wir jetzt die größten DJs der Welt werden, dass uns das gar nicht mehr reicht sozusagen und dann, nee, jetzt müssen wir aber sowas wie Amazon auf die Beine stellen, ne?
Ja, also so, Calvin Harris, also, dann so ein Underground-Side-Projekt oder so.
Musik. Genau.
Ja, das machen diese Leute ja, David Guetta und Harris, und so, die machen ja diese Sachen auch, weil sie da ja auch outbreaken wollen wieder. Also die wollen ja von allem, haben ja alles erreicht, was es in dieser Branche zu erreichen gibt eigentlich, ja, und dann geht es ein paar Jahre und dann was nun, ja, so da, dann geht es immer weiter und jeder hat so seine ganz persönliche Entwicklung, die er da auch durchmacht und so weiter, aber wir sagen natürlich nicht nein, wir haben nur ein bisschen für uns festgestellt, dass es wahrscheinlich nicht reicht, weil sich die Szene ja auch so viel geändert hat, mit instrumentalen Dance-Tracks es zu schaffen, dass man wirklich auf die allergrößten Bühnen in den besten Playtimes kommt, sondern alle diese Leute, zumindest 70% von denen, haben wirklich Radiosongs und machen Popmusik. Ja.
Ja.
Und mit ein paar Ausnahmen, ich sag mal, Steve Aoki hat es mit den Torten geschafft und Black Coffee hat es mit sehr coolem Tribal auch geschafft, da Mainstage zu spielen. Aber die Zeiten ändern sich auch permanent halt, ja.
Ja, klar.
Ja, was du gerade sagst, macht mir leider, muss ich sagen, so ein bisschen Angst, weil das heißt ja jetzt quasi, also du hast jetzt ja gerade gesagt, es ist unglaublich schwer, mit rein instrumentalen Dance-Songs so sich jetzt nach oben zu katapultieren.
Das ist
beobachten
sehr viel
wir ja
schwerer,
auch.
Das ist sehr viel schwerer als vor 7 Jahren, ja. Sehr
so,
viel schwerer.
So, wir sehen ja, deswegen sehen wir ja diese Spagate, sage ich mal, was ganz, ganz viele Acts eben machen. Irgendwie dann ab und zu mal eine Club-Tool-Nummer, irgendwas, die dann bei Spotify halt ihre paar hunderttausend Streams hat, aber dann eben doch ab und zu mit Singer-Songwritern und 30-Mann-Produktion dahinter eine Pop-Nummer rausbringen, die dann eben im besten Fall die paar hundert Millionen Streams macht, um die Aufmerksamkeit zu generieren.
Genau.
Was ich daran so schade finde, das habe ich hier im Podcast auch so ganz, ganz häufig schon gesagt, und das fällt mir auch auf, je öfter ich jetzt auch so Sets höre, ist natürlich, dass dadurch, dass es sich nicht mehr lohnt, so instrumentale Hits zu bauen, weil man muss ja wirklich sagen, es lohnt sich nicht. Dadurch gibt es weniger und das führt natürlich dazu, dass wir in den Sets ganz viel eigentlich Radiomusik mit harten Drops
genau,
oder so,
ja,
die
ja
aber in sich ja auch irgendwie austauschbar sind. Ne?
Das ist also, ja auch genau das Rezept, was die ganzen Superstars eigentlich in ihren Sets machen. Das heißt, die nehmen die Drops von den Newcomern.
Genau.
Von den kleineren Releases auf den ganzen Dance-Labels, also jeder David Guetta, jeder Steve Aoki macht das so. Und in den Breaks kommen immer die Superhits.
Und seht ihr das irgendwie, also ich muss das vorsichtig formulieren, weil manchmal, man muss halt machen, was man machen muss, so ist es halt, aber seht ihr das irgendwo auch ein Stück weit problematisch oder sagt ihr, ist halt so, ist egal?
Es gibt natürlich mehrere Bereiche in dem ganzen Dance. Ne? Es gibt auch mehrere Interessen und dafür gibt es ja auch mehrere Bühnen auf den Festivals. Also ich sag mal, auf der Hardstyle-Stage, Q-Dance oder auf der Tech-House-Bühne passieren ganz andere Dinge. Wir reden ja jetzt nur von wirklich der Mainstage und Tomorrowland und da sind ja auch wirklich Leute, die jetzt nicht unbedingt Dance-Heads sind, ja? Sondern die wollen halt Party machen zu einem Remix von einem Song, den sie eh schon aus dem Radio kennen halt, ne?
Naja, gut, aber das will ich ja gar nicht bestreiten, das gibt es, aber ich versuch's mal konkret zu sagen, so ein Song wie Levels von Avicii, den wird es ja tendenziell nicht mehr geben.
Ja,
weil
aber
sowas ja keiner mehr machen
das
wird.
Das stimmt, aber alles, was abgeschrieben ist, also das ist auch was ich jetzt schon festgestellt habe, es dreht sich ja alles doch ein bisschen im Kreis, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass auch diese Zeit ist dann wieder irgendwann vorbei und dann kommt wieder was anderes oder wieder was Neues. Und,
ja,
und oft
stimmt,
ist das Neue was Altes, und
ja,
aber in ein bisschen neuem
ja,
Gewand.
Ja, ja.
Und dieser Kreis dreht sich, habe ich das Gefühl, schon die ganze Zeit. Deshalb denke ich, dass sich da auf jeden Fall auch wieder was tut. Und vielleicht ist dann sogar instrumentale Musik wieder plötzlich was keiner macht. Und deshalb gerade deshalb ist es irgendwie cool, jetzt damit an den Start zu kommen. Das kann ja auch passieren.
Ja, also ich kann sein, ich hoffe es ein bisschen, weil tatsächlich ich habe so dieses große Problem für mich persönlich jetzt.
Ja.
Kann die ganzen Welt da draußen völlig egal sein. Ich bin einfach nicht so der Vocal-Mensch.
Ja,
ne?
Ja,
also
ja.
Ich mag dieses ganze Sing-Sang ist
ja
nicht so meine Welt.
Verstehe ich auch, total, klar.
Ne? Also für mich waren immer so Sachen, so Avicii Levels oder früher Faceless, Insomnia und alles so große Melodien und coole Synthesizer, das war so mein Ding. Und so in den letzten Jahren habe ich natürlich dementsprechend ein bisschen gelitten, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, er musste eine Radiosnummer mit,
ja,
mit Singsang machen.
Diese Dinge verschwinden halt von der Mainstage sozusagen.
Aber es kann,
ja, aber sie sind ja weiterhin auch da trotzdem. Also es gibt immer noch Leute, die auch Trance-Hymnen machen. Ja? Es gibt auch immer noch Labels wie Anjuna Beats und Teile von Armada, die weiterhin wirklich undergroundiges für ihre Szene, sag ich mal, reales Dance-Geschredder, ja, machen so richtige.
Aber die Auswertung aufgrund von Spotify wird natürlich schwierig, ne? Also man muss es doch brutal sagen.
Ja.
Also es gibt diesen Begriff Spotify-Mucke, das kann man ja so sagen.
Ja.
Das ist mit Singsang nicht so hart, ein bisschen geht es in Richtung Radiomusik.
Ja.
Das heißt, selbst wenn du jetzt eine gute Fanbase bei Anjuna Beats oder so hast und du machst eine geile Trance-Nummer, am Ende des Tages muss dieses Ding auch irgendwo Geld umsetzen, ja, sonst wird es verschwinden. Ne?
Ja, oder es bringt dir natürlich, noch schwieriger, also es gibt ja, ja auch noch das, was dir Respekt in der Szene einbringt. Ja, ja. Das ist auch eine Währung. Das heißt, wenn du, was weiß ich, Ian Bluestone oder so auf Anjuna Beats jetzt released, dann weiß die ganze Community, ach krass, das ist die neue Nummer von dem, und das kennen die dann auch und das hören die auch im Auto und so. Und das erwartet man dann vielleicht auch wirklich, dass diese Nummer, das sind ja auch Künstler in ihrem Metier, sag ich mal, ja, auch nicht, wenn die nicht auf der Mainstage da stehen bei Tomorrowland und so weiter, die sind trotzdem in ihre Weise erfolgreich. Ja, es gibt auch noch eine tiefe Progressive House Schiene, die weiterhin gut läuft in gewissen Teilen. Ja, vielleicht sind es auch ein bisschen ältere Leute, die das so um die 40, ja, die es auch feiern und so. Mhm. Also es gibt es auch alles noch.
Ja, ich hoffe so ein bisschen, dass das jetzt die Corona-Krise, die jetzt tatsächlich natürlich jetzt die ganzen Live-Sachen komplett killt, zumindest für dieses Jahr, dass es dann sozusagen gerade leider nochmal ein Stück schwerer wird für diese Art von Musik, weil das natürlich viel Musik ist, die eben auf der Second Stage, auf der dritten Stage stattgefunden hat. Jetzt gibt es die ganzen Stages nicht mehr. Ich habe so ein bisschen Angst, jetzt gibt es nur noch Radiomucke. aber auch das geht vorbei.
Also das Bedürfnis abzuspacken, das wird ja sozusagen nicht dadurch vernichtet, dass die Leute jetzt irgendwie mehr zu Hause sein müssen. Also irgendwie wird es immer, es wird sich alles verändern, auch wenn das jetzt so bleibt. Auch wenn Festivals, so wie wir sie kennen, nie zurückkommen sollten, wird es trotzdem irgendwelche Dinge plötzlich, Outlets geben, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, wo sowas dann doch wieder funktioniert.
Wo dann die Musik eigentlich doch wieder eine Nachfrage generiert.
Auf jeden Fall. Also davon ist auszugehen, weil das Bedürfnis sozusagen, so diese Erlebnisse zu haben und sowas, die sind ja nach wie vor da. Also,
ja, dann lege ich jetzt all meine Hoffnung in deine Aussage.
Ja, hätte ja, guck mal.
Das wiegt schwer.
Hätte ja auch vor 2 Jahren hätte ja auch keiner gedacht, dass dieses Lip-Sync so erfolgreich ist, dass die ganze Welt das Bedürfnis hat, irgendwelche Lip-Sync-Videos auf TikTok zu machen. Ja. Und das hätte vor 2 Jahren ja auch keiner gedacht jetzt. Ja. Das kam dann halt.
Ihr habt es gerade schon angesprochen. Ich wollte einmal noch Hashtag Corona ins Spiel bringen. Und zwar, ihr habt ja wahrscheinlich den Hauptanteil eures Incomes aus den Bookings gar dann generiert. Mhm. Die sind ja jetzt komplett weggefallen. Wie steht's um euch? Macht ihr euch Sorgen? Existenzängste in diese Richtung? Nee, oder
haben wir nicht. Wir sind eigentlich gut versorgt vorerst noch, also zumindest auch dieses Jahr und so weiter. Wir haben auch natürlich andere Quellen, Income. Wir sind ja, also wie gesagt, auch Musiker. Also wir machen ja Songs, schreiben Songs und produzieren Songs. Hauptsächlich natürlich für uns selber, aber sind ja auch durchaus in der Lage, andere Sachen zu machen, außer jetzt als DJs live zu spielen. Vieles wird sich natürlich ins Internet verlagern. Aktuell ist es natürlich so, dass alle DJs für Umme spielen im Internet. Ja? Also es wird da natürlich kein Geld verlangt für irgendwas momentan, sondern die ganzen DJs, ist ja ein bisschen inflationär gerade, dass halt alle natürlich jetzt online auflegen sozusagen, und das ist ja, keiner verdient da irgendwas dabei, außer die Plattform YouTube.
Das ist alles so promomäßig.
Genau,
ne?
Aber das ist für so Exposure und dass man halt nicht in Vergessenheit gerät und so weiter. Jetzt mal blöd gesagt. Aber ja, es gibt noch andere Quellen. Also es gibt natürlich auch die GEMA, ja, die hat natürlich, da hat natürlich Leute, die Songs komponieren und bei der GEMA anmelden, haben natürlich ihr Income da. Es gibt noch verschiedene andere Sachen, die man machen kann. Also die Musikindustrie besteht ja auch einen großen Teil aus Künstlern, die Marken sind. Also viele werden natürlich über Merchandise oder solche Sachen auch weiter gutes Geld verdienen. Kleine Eigenwerbung, für uns gibt es natürlich auch Merch, wenn ihr uns supporten wollt.
Nein, mach keinen Scheiß. Wo finde ich denn Merch, den ich jetzt kaufen möchte von Jules und Sparks? Wo muss ich denn da hin?
Ich glaube, da gibt es einen Bitly-Link. Ne? Also wir sind bei Merch and Fashion, heißt es. Da haben wir so einen kleinen Store. Wenn du aber Jules und Sparks Merch eingibst bei Google, solltest du es eigentlich finden direkt.
Wir packen das hier in den Shownotes rein.
Das ist natürlich nice. Ja. Wer uns unterstützen will, das kommt natürlich direkt zu uns. Sparks. Das kommt natürlich an, sowas. Genau, ansonsten.
Merchantfashion.com, also, Künstler Jules and Sparks. Ich klicke drauf.
Also, ich wollte noch mal eben kurz da einhaken. Ihr wart im Prinzip als Künstler schon an einem so großen oder an so einem weiten Punkt angelangt, dass euch die Krise jetzt nicht direkt die Existenz unter den Füßen wegzieht, sozusagen.
Ja, das ist also...
Weil das sehe ich ja gerade bei 90% aller kleineren DJs, ja, die hier so in Deutschland unterwegs sind, die haben alle gerade gar nichts mehr und die davon gelebt haben, zum Beispiel als Resident-DJ irgendwo aktiv zu sein, die haben es natürlich jetzt richtig hart, ne? Also richtig schwer.
Das ist echt düster. Und auch, auch die Festivalveranstalter, die Clubbetreiber,
genau.
Das ist richtig übel. Und bei uns ist es so, wir haben schon vor einigen Jahren auch angefangen, mit Songs zu arbeiten und Songs zu machen und haben letztes Jahr einen Verlagsvertrag unterschrieben mit BMG in Deutschland und sind jetzt eben in der Situation, dass wir nicht gleich finanziell jetzt gegen die Wand fahren. Aber auch für uns ist irgendwann natürlich, sind die Reserven weg, ne? Und dann ist es einfach auch düster. Wir versuchen halt in der Zeit, die wir jetzt haben, so Sachen an den Start zu bringen und versuchen einfach jetzt auch nicht den Mut zu verlieren oder so. Aber ich, also klar, wenn es gibt ja wirklich Leute, die innerhalb von einem Monat, genau, wo nichts läuft, richtig Probleme haben. Also richtig. Ja. Und das ist natürlich eine richtig beschissene Situation. Und ja. Da kann man nur hoffen, dass, wenn das irgendwie halbwegs vorbei ist, dass da so wenig wie möglich Leute richtigen Schaden nehmen. Aber
Blöd ist natürlich auch, wenn man Verpflichtungen hat, ne? Wenn man da so noch Schulden hat oder irgendwelche Hypotheken und so Zeugs. Also wir sind relativ befreit von solchen Verpflichtungen. Das ist natürlich auch ganz, ganz schön. Ja, manche Leute haben ja richtig, richtig Trouble, weil sie
Familie, ja, Kinder.
Gerade ein Haus gebaut oder so und dann auf einmal kannst du deinen Kredit jetzt nicht mehr bezahlen. Mhm. Das ist natürlich.
Ja, oder bist halt verantwortlich noch für Familie und Kind und so. Ja, das haben wir auch beide noch nicht so in der Form. Deswegen sind wir immer noch relativ auf unser Business fokussiert, machen unseren Kram. Es kommt natürlich weniger rein jetzt. Aber wie gesagt, wir sind cool.
Ja, ihr seid aber in Asien ja viel unterwegs. Und da scheint es ja, zumindest in China, scheint sich die Lage ein bisschen zu entspannen. Vielleicht gehen da die ersten Bookings ja dann irgendwie los.
Das könnte sein. Ich weiß nur nicht, wie, also mir kommt es, ja, wenn es so ist, also wenn auch diese Zahlen so sind, wie sie dastehen. also diese Städte, wir waren in Wuhan dreimal. Ja, und, und das sind Städte, ihr könnt euch, also wenn ihr schon da wart, kennt ihr es wahrscheinlich. Wenn nicht, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel, das sind so, so viele Menschen. Und es fällt mir wirklich schwer, also mir vorzustellen, dass dort aber viel weniger Infizierte sind als zum Beispiel in Deutschland, weil dieses Land ist so, so groß und die Leute sind im Flugzeug unterwegs, die Flughäfen sind voll, die Menschen sind, es sind so viele und deshalb weiß ich auch jetzt, also wir können das ganz schwer einschätzen natürlich, ne? Aber klar wünschen wir uns, dass es irgendwann auch in China wieder weitergeht und auch in Asien. Aber da muss man schauen. Also es hat sich schon jetzt auf einen Schlag vieles verändert irgendwie.
Ja. Ich kann es nur sagen, also Wuhan hat 11 Millionen Einwohner.
Genau, und das hat ja gar nicht mehr auf dem Schirm so richtig gehabt.
Es gibt keine Stadt in Deutschland, die nur halb so viele Einwohner hat. Das muss man sich mal überlegen.
Und das ist ausgebrochen und über Nacht war es quasi weg. Also war schon ein bisschen seltsam.
Wobei natürlich China da auch ganz rigoros natürlich da alles abgesperrt hat. Das ist ja in Deutschland ein Glück, muss man ja auch sagen, so gar nicht möglich unbedingt. Man weiß es nicht. Also wir hoffen, dass es irgendwann weitergeht. Wir haben jetzt auch schon, wir hätten ja auch jetzt eigentlich in Taiwan sein sollen, in Korea und in
Singapur und
Kuala Lumpur.
Und in Vietnam, oder?
Nee, Kuala Lumpur. In Malaysia. Und das ist jetzt alles auch schon off. Festivals sind alle für Deutschland jetzt bis 31. August sowieso gecancelt. Ne? Und selbst wenn die erlaubt wären, ne? Glaubt ihr, die wären voll? Also die Leute sind doch jetzt auch vorsichtiger irgendwie. Also selbst wenn im September wieder alles losgeht, da kann man ja nicht von ausgehen, dass ein Festival im Oktober, ja gut, da gibt es wahrscheinlich keine Festivals mehr, aber dass dann plötzlich alles wieder so, alle rennen hin, weil sie mega Bock haben.
Allein schon die Sponsoren haben ja keinen Bock mehr, in das Risiko zu gehen,
das kann
für die
auch
Veranstalter.
Sein,
Also die müssen ja jetzt mal Sponsoren finden, die das jetzt noch machen würden. Auch nach der Krise, wird nicht einfach. Also Veranstalter sind echt schwer betroffen da.
Sehr schwer betroffen. Ja. Oder stell dir mal vor, dein Festival ist nachher wieder der Auslöser, so wie Ischgl oder so.
Oh Gott, ja.
Und dann hast du zu verantworten, dass auf einmal wegen dir hunderte Leute
kommt
gestorben.
Die zweite Welle dann, ja.
Naja, richtig übel. Also.
Ja.
Gut, ein Blick auf die Uhr sagt mir, wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Wir wollen aber unsere alte Tradition pflegen. Die Gäste packen mit uns zusammen noch einen Song auf die Playlist.
Und also wir haben da was gerade natürlich brandaktuelles, ne?
Ja.
Weil wir gerade die Nummer mit Sick Individuals released haben auf Revealed. Tonight heißt die. Die dürfte jetzt dann draußen sein.
Achso, die ist jetzt. Ach so. Okay.
Die kam ja schon am Freitag.
Die kam ja schon am Freitag.
Genau, ja, ja, ja. Verstehe. Ja, ist dann schon auf der Playlist. Mega. Super coole Nummer.
Ja, bin ich mal gespannt.
Kam ja am Freitag. Habe ich ganze Wochenende habe ich schon durchgesagt. Ja,
so gute Nummer.
Ja, Sina, also auf jeden Fall alle anderen Previews zu dem Thema findet ihr natürlich auf unseren Socials. Also auf Instagram machen wir permanent Video- und DJ-Content für euch natürlich auch exklusiv. Und können wir noch hier ein bisschen unsere Socials droppen vielleicht?
Haut raus. Packe ich auch alles in die Shownotes rein, aber haut raus.
Ach geil, ja, nice. Und also natürlich J-E-W-E-L-Z, Jules and E-N-D, Sparks, sind unsere ganzen, also YouTube / at Jules and Sparks auf Instagram. Wir haben sogar TikTok. Ja.
Nee.
Ja.
Kann ich dann Lip-Sync machen mit Instrumentalsongs?
Mega.
Ja, wir haben die Bandstrom. Wir haben einen TikTok-Channel, da gibt es aber zwei. Da müsst ihr genau schauen, welcher der official ist.
Da hat leider uns jemand das unser ist Ding genommen. Ja. Aber es ist ein schönes Foto von uns, hat er reingemacht. Genau.
Ja. Sinan, hast du noch einen Song für unsere Playlist?
Boah, ich bin irgendwie wieder nicht gut.
Dann lege ich mal vor, ich packe drauf von Mark Knight und Laura Davey und The Melody Man, If It's Love.
Ist das neu, ne? Hat er nicht so neu jetzt da auch, der Mark Knight, ne? So,
ja, das ist eine neue Single.
Ja, cool. Die ist cool, ne? Habe ich, glaube ich, gehört, ja. Die ist cool. Genau. Oh, darf ich noch was sagen? Es gibt noch einen richtig coolen Song, den hat Julian Kalor gemacht jetzt gerade. Den haben wir prämiert in unserer letzten Rush Hour Radioshow. Der ist noch nicht draußen, aber. Oder vielleicht ist er vielleicht dann schon draußen. Aber wenn er noch nicht draußen ist, in unserer Radioshow Rush Hour, könnt ihr den hören. Der ist richtig nice. Und ich weiß gar nicht, wo der kommt, aber Julian Kalor.
Doch, ich glaube, Musical Freedom.
Auf Musical Freedom kommt. Das ist richtig coole Nummer. Schön zum Anhören.
Das neueste Release davon ist hier noch Warp Speed.
Das war davor.
Nee. Die ist noch nicht, unreleased. Die haben wir als Promo in unserer Sendung.
Ja, das ist richtig geil. Liebe Leute, hört da rein. Ihr habt's gehört.
Silence heißt Silence, ja.
Nee, ich habe gerade nichts, aber ist nicht schlimm. Bis wir Premium dann aufnehmen, fällt mir schon was.
Ich habe aber auch drei Songs von The Prodigy draufgenommen. Vielleicht.
Mega.
Ja. Mega. Und
dann kann ich mich die ganze Zeit vorher einen abfreuen.
Ja. Gut. Gregor, Julian, vielen Dank, dass ihr da wart.
Julius, Entschuldigung. Ich schon öfter gehört, das. Ich nehme es dir nicht übel. Das
ich muss mal ein erstes Wort mit deinen Eltern sprechen, dass sie den falschen Namen gegeben. Ja, also schön, dass ihr da wart. War eine super Folge.
Vielen Dank.
Bleibt gesund und Hörer, folgt den beiden Jungs, das lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Vor allen Dingen auf TikTok muss ich mal vorbeigucken. Bin ich gespannt.
Ja.
Alles klar.
Dito, vielen Dank euch.
Passt auf euch auf.
Alles Gute.
Jo.
Tschüss.
Macht's gut.
Ciao. Tschüss.